Aktenzeichen Rainer Maria Rilke. Herr, es ist Zeit. Zum 135. Geburtstag. Eine Sendung von Aldo Parmigiani.
Herr, es ist Zeit. Der Sommer war sehr groß. Leg deinen Schatten auf die Sonnenuhren und auf den Fluren, lass die Winde los. Befiehl den letzten Früchten voll zu sein, gib ihnen noch zwei südlichere Tage, dränge sie zur Vollendung hin und jage die letzte Süße in den schweren Wein. Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr. Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben, wird wachen, lesen, lange Briefe schreiben und wird in den Alleen hin und her unruhig wandern, wenn die Blätter treiben.
Dieses bekannte Gedicht, verehrte Hörerinnen und Hörer, ist eines der schönsten Rainer Maria Rilkes. Es ist ein inniges Gebet des Dankes und gleichzeitig eine Bitte an den Herrn und Schöpfer. Dank für eine reiche Ernte, Bitte um eine künftige gute Reife. Rainer Maria Rilkes Dichtung bringt immer neu die tiefsten Dimensionen des menschlichen Seins zum Ausdruck. Vieles in seinem Werk ist auf eine ganz eigene Art religiös. Seine Religion ist jedoch nicht institutionalisiert oder explizit einer bestimmten christlichen Tradition verhaftet. Rainer Maria Rilke war ein Dichter in des Wortes vollkommenster Bedeutung. Er schrieb Gedichte, die zum festen Bestand deutscher Dichtung zählen. Und er führte ein Dichterleben, wie es heute wohl nicht mehr vorstellbar ist. Es währte indes nur kurz. Am 29. Dezember 1926 starb Rilke im Alter von 51 Jahren im Hospital Valmont bei Montreux. Seine letzten Verse waren dem Schmerz und dem nahen Tod abgerungen. Bin ich es noch, der da unkenntlich brennt? Erinnerungen reiß ich nicht herein. O Leben! Leben, draußen sein. Und ich in der Lohe. Niemand, der mich kennt. Noch in der Todesnähe gebärdete sich Rilke als Rufer in der Wüste, als Priester in einer säkularisierten, materialisierten Welt. Rainer Maria Rilke wurde am 4. Dezember 1875 in Prag geboren. Als Sohn eines Eisenbahninspektors und einer Tochter aus besserem Hause, die den Knaben in Mädchenkleider steckte und ihn verzärtelte. Der Sohn sollte ihren Lebenstraum von einem noch besseren, noch vornehmeren Leben verwirklichen. Als die Eltern sich trennten, blieb Rilke bei der Mutter, kam 1886 in eine Kadettenschule und nach 4 Jahren auf die Militäroberrealschule. Er selbst wollte immer nur Dichter werden. In Prag begann er nach der Reifeprüfung ein Studium der Kunst- und Literaturgeschichte, das kaum mehr als eine Tarnung war für seine ungeheure literarische Produktivität. Den ersten Gedichten fehlte es noch am eigenen Ton. Den fand Rilke erst, als er aus Prag wegzog und in München Lou Andreas Salomé begegnete. Die Frau, die schon Friedrich Nietzsche in ihrem Bann gezogen hatte, faszinierte und inspirierte auch Rilke. Mit ihr zog er nach Berlin, mit ihr besuchte er zweimal Russland. Dort, in Russland, fand er das vor, was er gesucht hatte, nämlich Frömmigkeit und Seelentiefe. Die Folge? Er entfremdete sich immer mehr von der Geliebten. Die schwärmerische Russlandbegeisterung fand ihren Niederschlag im Stundenbuch, den Gebeten eines fiktiven russischen Malermönchs, in denen Rilke sein religiöses Credo formulierte. Parallel zum Stundenbuch entstanden die verschiedenen Fassungen der Prosaballade »Die Weise von Liebe und Tod« des Kornetts Christoph Rilke.
Wie soll ich meine Seele halten, dass sie nicht an deine rührt? Wie soll ich sie hinheben über dich zu anderen Dingen? Ach, gerne möchte ich sie bei irgendwas Verlorenem im Dunkel unterbringen, an einer fremden, stillen Stelle, die nicht weiterschwingt, wenn deine Tiefen schwingen. Denn alles, was uns anrührt, dich und mich, nimmt uns zusammen wie ein Bogenstrich, der aus zwei Seiten eine Stimme zieht. Auf welchem Instrument sind wir gespannt? Und welcher Spieler hält uns in der Hand? O süßes Lied!
Nach der Trennung von Lou Andreas Salomé suchte Rilke Anschluss an den Malerkreis in Worpswede. Am 28. April 1901 heiratete er die Bildhauerin Clara Westhoff. Noch im selben Jahr wurde die gemeinsame Tochter Ruth geboren. Das sesshafte Familienleben währte nicht lange. Im August 1902 brach Rilke nach Paris auf, um eine Studie über den Bildhauer Rodin zu schreiben. Der erste Paris-Aufenthalt schlug sich in vielen Gedichten nieder, wie den schönsten Tiergedicht in deutscher Sprache überhaupt, der Panther.
Sein Blick ist vom Vorübergehen der Stäbe so müd geworden, dass er nichts mehr hält. Ihm ist, als ob es 1000 Stäbe gäbe. Und hinter 1000 Stäben? Keine Welt. Der weiche Gang, geschmeidig, starker Schritte, der sich im allerkleinsten Kreise dreht, ist wie ein Tanz von Kraft um eine Mitte, in der betäubt ein großer Wille steht. Nur manchmal schiebt der Vorhang der Pupille sich lautlos auf, dann geht ein Bild hinein, geht durch der Glieder angespannte Stille und hört im Herzen auf zu sein.
Der Zeit in Paris folgte ein ruheloses Dasein mit Aufenthalten in verschiedenen europäischen Ländern und Reisen bis nach Nordafrika. Einer der Haltepunkte in Rilkes rastlosem Leben ist das bei Triest gelegene Schloss Duino, der mit ihm befreundeten Marie, Fürstin von Thurn und Taxis Hohenlohe. Er verewigte es in den Duineser Elegien, die er 1912 zu schreiben begann, aber erst nach dem Ersten Weltkrieg beendete. Nach dem Krieg siedelte er in die Schweiz über, wo er im Schloss von Museau 1921 eine dauerhafte Bleibe fand.
Die erste Elegie. Wer, wenn ich schrie, hörte mich denn aus der Engelordnungen? Und gesetzt selbst, es nähme einer mich plötzlich ans Herz, ich verginge von seinem stärkeren Dasein. Denn das Schöne ist nichts als des schrecklichen Anfang, den wir noch gerade ertragen, und wir bewundern es so, weil es gelassen verschmäht, uns zu zerstören. Ein jeder Engel ist schrecklich. Und so verhalt ich mich denn und verschlucke den Lockruf dunkelen Schluchzens. Ach, wen vermögen wir denn zu brauchen? Engel nicht, Menschen nicht. Und die findigen Tiere merken es schon, dass wir nicht sehr verlässlich zu Haus sind in der gedeuteten Welt. Es bleibt uns vielleicht irgendein Baum an dem Abhang, dass wir ihn täglich wieder säen. Es bleibt uns die Straße von gestern und das verzogene Treusein einer Gewohnheit, die es bei uns gefiel und so blieb sie und ging nicht.
Mit den Duineser-Elegien und der letzten gedruckten Gedichtsammlung »Sonette an Orpheus« präsentierte sich Rilke auf der Höhe seines poetischen Priestertums. In seinen letzten Jahren verfasste er unverdrossen Gedichte, viele davon in französischer Sprache. Als Epitaph seines Testaments, das er im September 1925 verfasste, schrieb er 12 Worte, die so schön und so rätselhaft sind, wie vieles, was er geschrieben hat. Rose, o reiner Widerspruch. Lust, niemandes Schlaf zu sein unter so viel Liedern. Herr, es ist Zeit, der Sommer war sehr groß. Mit der Rezitation des bekannten Gedichtes »Herbsttag« sind wir in die heutige Sendung eingestiegen und konnten an den wesentlichsten biografischen Stationen den Werdegang des großen österreichischen Lyrikers Rainer Maria Rilke skizzenhaft aufzeigen. 3 große Bildungserlebnisse haben den jungen Rilke geprägt: den Schönheitskult der italienischen Renaissance, die tiefe Frömmigkeit, die er auf seinen Russlandreisen erlebt hat, sowie sein Aufenthalt in Paris bei Auguste Rodin. In dem berühmten französischen Bildhauer fand der Dichter endlich seinen Meister. An ihn schloss er sich eng an und von ihm bezog er Impulse, die seinen Schaffen eine entscheidende Wendung gaben. Hatte er seinen empfindsamen Blick zuvor fast schwärmerisch nach innen auf den Kosmos der Gefühle gerichtet, beginnt er jetzt mit der detaillierten Wahrnehmung der Außenwelt. Durch genaue Betrachtung der Dinge versucht er, deren Inneres zum Ausdruck zu bringen. Mit der Präzision und Ausdauer des Bildhauers, der den Ton knetet, formt er von nun an seine Sätze und entdeckt, das wahre Geheimnis der Kunst ist die Arbeit. Nach dem Zerwürfnis mit Rodin lebt Rilke weiter in Paris und solidarisiert sich mit Menschen am Rande der Gesellschaft. Literarisch setzt er sich auseinander mit Krankheit, Leiden und Tod. Er spürt zunehmend, dass er sich den Abgründen des Daseins stellen muss, wenn er poetisch in die Tiefe wachsen will. Bevor er jedoch ein uneingeschränktes, umfassendes Ja zum Leben abgeben kann, wie es in seinem lyrischen Spätwerk, den Duineser Elegien und den Sonetten an Orpheus zum Ausdruck kommt, muss er erst durch die dunkle Nacht der Seele gehen, um die Leere des Nichts auszuhalten. Seine mystischen Erfahrungen lassen ihn erkennen, dass das Schöne und das Schreckliche ganz nah beieinander liegen, und in der Erfahrung des Weltinnenraums gelangt er zur Überwindung der Gegensätze von innerer und äußerer Welt. Das poetische Werk Rilkes ist Ausdruck seines spirituellen Entwicklungsweges, das auch heute noch Brücken bauen kann zu einem ganzheitlichen Verständnis der Welt.
Rainer Maria Rilke, Wunderweiße Nächte. Es gibt so wunderweiße Nächte, drin alle Dinge silber sind. Da schimmert mancher Stern so lind, als ob er fromme Hirten brächte zu einem neuen Jesuskind. Weit, wie mit dichtem Diamantenstaube bestreut, erscheinen Flur und Flut. Und in die Herzen, Traumsgemut, steigt ein kapellenloser Glaube, der leise seine Wunder tut.